Deutschlandfunk Nova.
Wie geht's weiter zwischen Russland und der Ukraine und der NATO auf der anderen Seite? Auch in dieser Woche werden uns wahrscheinlich jeden Morgen fragen, marschiert Russland ein in der Ukraine oder lassen sie es sein? Zuletzt standen die Zeichen so ein bisschen auf Entspannung. Vergangene Woche hatte Russland angekündigt, ja, wir ziehen jetzt erstmal ein paar Truppen zurück. Haben sie aber gar nicht gemacht und jetzt auch angekündigt, die Militärübungen fortzusetzen. Auf der anderen Seite hat Emmanuel Macron wohl ein Treffen vereinbart von Joe Biden und Wladimir Putin. Und die beiden haben wohl auch schon grundsätzlich zugestimmt. Es gibt einiges zu besprechen. Das machen wir mit Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Und jetzt bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Vergangene Woche sah es nach Entspannung aus. Russland wollte Truppen zurückziehen. Das haben sie jetzt wohl doch nicht gemacht. Jetzt kommt das nächste Entspannungssignal. Ein mögliches Gespräch zwischen Wladimir Putin und Präsident Joe Biden. Glauben Sie, dass das stattfindet? Und zweitens, glauben Sie, dass das tatsächlich Entspannung bringen kann?
Wir wissen es noch nicht. Es ist zumindest erst einmal ein kleines gutes Zeichen, dass es diese Woche mit der Krisendiplomatie weitergehen wird. Und wo es jetzt gerade um ein mögliches neues Treffen zwischen Putin und Biden geht und auch am Donnerstag zwischen Außenminister Blinken und Außenminister Lavrov, kann man hoffen, dass zumindest bis dorthin, bis dann kein größerer Angriff auf die Ukraine erfolgen wird. Aber die Lage hat sich in der Tat in der letzten Woche noch einmal stark zugespitzt mit Tests von Nuklearwaffen in Belarus. Das Manöver war eigentlich geplant, aber man hat es vorgezogen. Dann hat es Truppenbewegung gegeben, aber eher ein weiterer Aufbau von Truppen. Das heißt, ein wirklich großer Angriff auf die Ukraine ist eher noch eine größere Realität geworden, eine Möglichkeit, die man vorher vielleicht erstmal wieder etwas klein geredet hatte.
Und die Lage einzuschätzen ist auch für Sie als Expertin so schwer, weil es im Prinzip einen einzigen Mann gibt, der entscheidet, wie es weitergeht, nämlich Wladimir Putin, und man dem nicht in den Kopf gucken kann, oder?
So ist es. Man kann die Wahrscheinlichkeit benennen und man weiß, dass die russische Armee wirklich zu einem großen Angriff, auch einer Landnahme in der Ukraine bereit ist. Das kann man sehen. Aber die letztendliche Entscheidung, die trifft Putin. Es ist auch ein sehr zentralisiertes System in Russland, was den Entscheidungsprozess angeht. Das heißt, man kann nur hoffen, aber man kann, wie gesagt, wie Sie sagen, nicht in den Kopf von Putin gucken und von ihm hängt es im Endeffekt ab. Er hat sich ganz viele verschiedene Optionen geschaffen, auch wie so ein Angriff ablaufen könnte, wie groß er ist, wie umfassend. Aber die letztendliche Entscheidung trifft er.
Was halten Sie von der Taktik der USA, die ja wohl zu sein scheint, praktisch ständig, täglich davor zu warnen, jetzt heute sollte es losgehen, sagen uns Geheimdienstinformationen, könnte es losgehen, um sozusagen Putin den Wind aus dem Segeln zu nehmen, so nach dem Motto, wir sind eh die ganze Zeit wachsam, du kannst uns nicht überraschen.
Ja, die Idee dabei ist, dass man, wenn man ein Ereignis benennt, es gab ja sogar das Datum, was benannt wurde, der 16. Februar, an dem ist es dann nicht zum Glück passiert. Die Idee ist, dass man, wenn man das Ereignis benennt, einen Plan durchkreuzt. Aber ich bin skeptisch, ob das hier eine Rolle gespielt hat die letzte Woche und halte es immer für wahrscheinlicher, dass Putin auf jeden Fall die Olympischen Spiele in China abwarten würde. Aber es macht es natürlich auch einfacher für Russland, sich dann sozusagen über die USA lustig zu machen und zu sagen, sie hätten falsche Informationen gehabt und seht mal, es ist gar nicht an dem Tag passiert. Aber die Idee ist, dass man dann einen Plan durchkreuzt und gleichzeitig gibt man auch mal noch mal nach innen, also auch an, in diesem Fall an die amerikanische Bevölkerung gerichtet, aber auch an die NATO, seid wachsam, es kann jederzeit passieren.
Ich kann mich noch erinnern, im Dezember, als auch schon ein Angriff Russlands auf die Ukraine befürchtet wurde, da hieß es immer, ja, die Russland wartet wahrscheinlich noch so bis Februar, wenn die Böden hart gefroren sind, dass die Panzer darauf besser fahren können. Jetzt ist der Februar auch nicht mehr total lange. Irgendwann kommt dann der März, die Böden werden weicher. Läuft Putin auch so ein bisschen die Zeit davon oder spielt das mit diesen harten Böden für seine Taktik im Prinzip gar keine Rolle?
Es ist sicher ein Faktor, je nachdem, was für eine Art von Angriff man plant. Kann ja auch aus der Luft die Ukraine angreifen. Aber es ist sicher ein Faktor. Das heißt, wenn es um wirklich eine Bodeninvasion geht, dann braucht man auch diese gefrorenen Böden oder sie helfen zumindest. Aber sie werden nicht meiner Ansicht nach der ausschlaggebende Faktor sein.
Wenn wir nochmal zurückschauen aufs Wochenende, Münchner Sicherheitskonferenz. Da wurde sehr viel geredet über den Russland-NATO-Konflikt. Haben Sie das Gefühl, dass von dieser Sicherheitskonferenz ein gutes Signal ausgesendet worden ist in Richtung Russland, in Richtung Putin nach dem Motto, wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wenn du dort angreifst, legst du uns mit uns allen an?
Ja, ich war ja vor Ort in München und das Thema hat auf jeden Fall die gesamte Sicherheitskonferenz dominiert. Und es war aus Russland kein offizieller Vertreter dabei. Normalerweise ist der Außenminister dort auch einer der Sprecher gewesen in den letzten Jahren oder eigentlich immer seit 1991. Und das sendete auch ein klares Signal. Man will sich jetzt auf der Bühne nicht noch einmal auseinandersetzen mit dem Westen. Und dann wurde es eigentlich zu einer Veranstaltung, bei der man sich gegenseitig versichert hat, wie einig und wie geschlossen man dasteht innerhalb der NATO, innerhalb der EU und auch im transatlantischen Schulterschluss. Und das war ein starkes Signal. Also diese Worte, diese Einigkeit, die hat es in den letzten Jahren nicht so gegeben. Das heißt, die Krise hat eigentlich das bewirkt, was Putin immer verhindern wollte. Er will nämlich eigentlich nicht mit der EU als Ganzem sprechen, sondern nur mit einzelnen Ländern. Und auch die EU und die USA würde er lieber spalten. Das hat nicht funktioniert. Ob es ausreicht, um Putin zu überzeugen, jetzt nicht anzugreifen oder weiter anzugreifen, hier ist ja noch nach wie vor Krieg schon in der Ukraine im Osten, das weiß ich nicht. Aber das Signal war ein ganz klares der Einigkeit und das hat sich durch die ganze Konferenz gezogen.
Gwendolin Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien mit ihrer Einschätzung des aktuellen Russland-NATO-Konflikts.
Deutschlandfunk Nova.